Herzlich willkommen, besonders auch die Gäste, die das erste Mal, das zweite Mal bei uns sind. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht um Füße. Wir alle haben Füße. Es geht um gewaschene Füße. Ich hoffe, auch das trifft für alle uns zu. Und es geht darum, dass Jesus hat die Füße waschen von seinen Jüngern in dieser Predigt heute. Und das ist etwas, wo ich verstehe, wenn sich da plötzlich einer wehrt. Der Petrus, es geht ja um eine Serie von Petrus. Er ist ja einer, der uns recht aus dem Herz raus, von dem Gefühl her handelt. Und dann mal zuerst handelt und sich dann aber auch belehren lässt. Dass sich der Petrus zuerst mal im ersten Moment sagt, aber du wäschst mir sicher nicht die Füße. Also, der Petrus verstehe ich einerseits, weil ich mir auch, also, wenn mir jemand die Füße anlangt oder mich mir vorstellt, mir jemand würde waschen, das ist jetzt ein intimer Bereich für mich, meine Füße. Habe ich nicht gern, wenn man die knuddelt oder eingrämt oder massiert. Also, von dem her verstehe ich den Petrus schon. Aber um was ihm geht, Jesus sagt dann, es ist auch wichtig, dass du dir jetzt die Füße waschen lässt von mir. Weil da geht es um mehr als einfach nur um saubere Füße, sondern da geht es um Vergebung, um Liebe, die ich dir erweisen will, in Form von ich will dich reinwaschen, ich will deine Füße waschen. Ich will auch deine schlechten Gewissen frei machen, ich will dich frei machen von Sünde. Es geht um viel mehr. Und wenn du nicht deine Füße waschen lässt, dann kannst du auch nicht Anteil nehmen an dem, was ich für dich tue, nämlich ich stirb für dich am Kreuz. Und dann sagt er, ja, dann tausch mich gerade ab. Also dann hat er dann Freude, will denn das haben. Ich habe mir dann überlegt, wie es mir geht, wenn es darum geht, dass Gott mir die Sünden aufzeigen will. Und ich muss schon sagen, das ist etwas, was mir am einfachsten fällt, wenn wir Abendmahl feiern. Also am einfachsten, das ist mir am bewusstesten. Das ist für mich dort ein intensiver Moment, wo, ich meine, dort erinnert man sich nochmal daran, was Jesus alles für die Sachen gemacht hat, wo wir manchmal verharmlosen, wo wir manchmal verniedlichen. Und in dem Augenblick, wo ich mir vorstelle, für all die Sachen, die ich eigentlich nicht so ernst nehme in meinem Leben, als Sünde, hat er sich hinrichten lassen, hat er sich ans Kreuz schlagen lassen. Das ist schon noch für mich recht imposant. Ich tue das oftmals im Alltag ein bisschen von mir wegweisen. Und zwar habe ich das, wenn ich das gelesen habe, wo hast du, was hindert dich daran, deinen Groll loszulassen? Ich habe im Moment recht viel Groll. Meine Kleingruppe weiss das. Ich habe viel Groll, weil ich mit vielem unzufrieden bin, auch gerade im Arbeitsalltag. Und da frage ich mich schon, was hindert mich daran, den Groll loszulassen? Ist es ein berechtigter Groll? Sollte ich einfach irgendwie mal selber etwas ändern dort? Sollte ich einen Job wechseln? Oder was soll ich an mir ändern? Und das ist ein Prozess, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber zulassen, Gottes Wirken, warum man Groll hat oder warum man mit etwas Mühe hat, hat oft auch mit einem selber zu tun. Und das braucht Zeit. Und sich Zeit nehmen, zum Jesus, Gott zu uns reden lassen, wenn man Emotionen hat, ist wichtig. Ich muss das zu mir sagen, weil ich hetze durch den Tag, meine Agenda ist doppelt voll. Und nimm mir zu wenig Zeit, um über dem Gedanken zu machen. Und es ist aber wichtig, weil jedes Mal, wenn wir Emotionen haben, ist das eine Chance. Ich habe gestern etwas gelesen. Das ist wie ein Schneckenhäuschen, so die Krebschen, die Schneckenhäuschen haben. Die verlieren ihre Schneckenhäuschen, sind dann ganz fest verletzbar in dem Moment, wo sie ein grösseres Schneckenhäuschen suchen, weil sie sind gewachsen. Das Schneckenhäuschen wird nicht zu klein. Wenn wir irgendwo starke Emotionen haben, ob das Trauer ist, Groll oder was auch immer, schlechte Gefühle über irgendetwas, dann ist das eine Chance, zum wieder ein grösseres Häuschen zu finden, das heisst, näher zu Gott zu kommen, zu wachsen, zu ihm anwachsen, ihn mehr zuzulassen, auch sein eigenes Gottesbild verändern zu lassen. Und bevor ich jetzt zu lange rede, ich merke, ich habe die Tendenz, zu lange zu reden, ist es einfach, es ist mir ganz wichtig, die Fusswäschete, die betrifft uns alle und es ist etwas Unwichtiges und schön können wir heute Morgen miteinander Abendmahl feiern. Und ich möchte beten, dass Gott wirklich den Mut machen kann, dass wir das zulassen können, dass er uns begegnen kann, uns dort Sachen aufzeigen, die wir verändern sollten, die wir unser Häuschen vielleicht verlassen sollten und mal in ein neues hineinschlüpfen, dass ich das, für das noch möchte beten. Und für das möchte ich euch bitten, aufzustehen. Herr himmlischer Vater, du willst uns höher und höher lupfen, höher, höher zu dir. Und ja, dass wir auch wachsen in dir. Und da dazu gehört auch Erkenntnis über das, was du für uns möchtest tun, über das, was du von uns möchtest, dass wir es tun. Und ich möchte dich ja bitten für heute Morgen, dass wir gerade an Petrus lehren, auch vom Herzen zu handeln, aus Überzeugung zu handeln und belehrbar zu bleiben. Dass wir wirklich in deiner Liebe wachsen können. Danke, segnest du uns alle an diesem Morgen. Und danke, dürfen wir jetzt noch miteinander Lieder singen zu dir. Amen.
Wenn du eine Bibel bei dir hast, Johannes 13, ist der Text. Wir sind in einer Serie über einen der Apostel, einen der lustigen Apostel. Ich mag den einfach. Ich mag den. Der Autor John Ortberg, den mag ich auch. Wir mögen einen Haufen Leute, die übrigens auch. Wie gesagt, Walti hat schon darauf hingewiesen. Ich weiss nicht, ob Taitrun seine Frau mit dabei wird sein. Wenn ich in dieser Gemeinde ein Gemeindemitglied wäre, ich meine, ich habe ja sowieso Privilegien, oder? Ich darf mit denen ja mich nachher essen. Und das ist etwas vom Coolsten. Das ist manchmal mindestens so lässig wie die Predigt selber. Weil die Leute haben so viel erlebt. Und wenn du dann nur dort hockst und eine Pizza runterwürgst, bist du selber die schuld. Dann ist eine Gelegenheit zum Diskutieren, zum Fragen, zum Referieren, zum das Hirn pflücken, zum Lehren. Und man lehrt nie aus. Von so Leuten ganz sicher nicht. Also einfach nochmal ein Plugin für die beiden. Aber dann da nochmal jemand, wo eine sehr inspirierende Persönlichkeit ist. Wir sind ja vor einem Jahr, im Januar, sind wir in Leipzig gewesen, letztes Jahr 14, hat der Greg gehabt. John Ortberg erzählt. Er erzählt, wie eine Freundschaft ohne Geheimnis ihn prägt hat. Einer der wichtigsten Momente in meinem geistlichen Leben, schreibt er, war, als ich einem langjährigen Freund mit ihm hingesessen bin und zu ihm gesagt habe, Zitat, ich will kein Geheimnis mehr. Ich will kein Geheimnis mehr. Ich habe ihm alles erzählt, was mich beschämt hat. Ui, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich habe ihm erzählt von meiner Eifersucht, von meiner Feigheit, meinen Geld- und Sexgeschichten. Ich habe ihm berichtet von Betrügereien und wie mich meine Schuldgefühle zur Nacht wach behalten. Hat ihn geplagt. Bei all dem habe ich Angst gehabt, schreibt er, das Bekenntnis könnte unsere Beziehung belasten. Logisch. Zu meiner grossen Überraschung hat er nicht einmal weggeschaut. Seine nächsten Worte werde ich nie vergessen. Der John hat gesagt, Zitat, ich habe dich nie mehr geschätzt als jetzt. Gerade jetzt. Die Wahrheit über mich, von denen ich gedacht habe, sie könnten ihn distanzieren, ist zu einer Bindung, genau das Gegenteil, ist zu einer Bindung geworden, die uns enger zusammenschweisst. Dann erzählt er mir von sich selber und von den Geheimnissen, die er mit sich herumtreibt. Ich finde das so cool. Dann kommentiert er, sagt zum Schluss, wenn ich einen Teil von meinem Leben vor dir verbirge, magst du mir immer noch sagen, dass du mich schätzt. Aber innerlich denke ich, dass du mich verachten würdest, wenn du mich kennen würdest, so wie ich bin. Ich kann vor dir nur in dem Ausmaß Wertschätzung entgegennehmen, wie ich dir gegenüber offen bin. Das finde ich ganz einen interessanten Satz. Ich kann vor dir nur in dem Maß Wertschätzung entgegennehmen, wenn ich mich öffne. Nun, klingt gut, oder? Schöne Theorie. Schwierige Praxis. Jetzt, der Ortberg mag recht haben. Geheimnis blockieren Beziehungen. Jetzt, einer, der das hat müssen lernen musste, war er gewesen. Petrus. Bitte bedenken, er war 3 Jahre mit Christus zusammen gewesen. Intensive Zeit. Er hat ihn gut gekannt. enge Beziehung, beste Freunde. Jetzt spul mit mir den Film ein bisschen vorwärts. Es ist Vorabend vom Passafest, wo die Szene sich abspielt, wo wir näher anschauen. Christus ist mit seinen Jüngern zusammen. Sie treffen sich in einer Situation, die sicher denkwürdig war, zur letzten gemeinsamen Mahlzeit. Alle sind da. Jakobus, Johannes, Judas, Petrus, Philippus, Matthäus, Simon der Zelot, die ganze Truppe ist beieinander. Die haben sich, du musst es vorstellen, die sind nicht wie wir am Tisch gesessen. Sondern ist im Nahen Osten, in arabischen Ländern insbesondere immer noch so, dass man auf Sitzküsse sitzt. Die haben sich bequem gemacht auf so Sitzküsse. Flachen Tisch, sodass man eben aus kann essen. Es wird in dämpftem, irgendwie ist es eine komische Situation, es wird in dämpfter Stimme geredet. Männer wissen oder ahnen, realisieren, irgendetwas hängt in der Luft. Jesus selber ist nachdenklich. Er ist ruhig. Er hat gewusst, sehr wohl, was auf ihn zukommt. Man sieht sie mal, dass ihn etwas beschäftigt. Währenddem sie essen, denkt er daran, dass er bald verraten wird, dass Römer ihn werden verhaften, römische Soldaten, und in weniger als 12 Stunden wird er am Kreuz hängen. Hier richtig. Jetzt die Konversation geht hin und her bei dieser Mahlzeit. Er hört zu. Dann plötzlich steht er auf. Er nimmt eine Schüssel. Er legt seine Tunika ab. Er gießt Wasser in die Schüssel. Er bindet sich ein Handtuch um. Und dann geht er ans Ende von dem Tischsetting offenbar. Und er knindelt an. Er nimmt wortlos Füße. Das ist das so gut beschrieben, Walti. Geht mir gleich. Eingewachsene Nägel. Entzündete Gelenke. Geschmack. Fußpilz. Der Sohn Gottes, der absolut Reine, nimmt die dreckigen Füße von einem der Anwesenden, wischt den Strassenstaub weg und wäscht sie. Totenstille in diesem Raum. Niemand getraut sich ein Wort zu sagen. Die Jünger können nicht glauben, was sie sehen. Das ist total unorthodox. Jetzt schauen wir die Handlung miteinander doch ein bisschen an, um was es bei diesem Event eigentlich geht. Wir stellen als erstes fest, dass es etwas eigentlich für uns komisch, für die damalige Zeit total normal war. Fürs Zwäschen von einem Gast. Die meisten Leute, stell dir vor, die meisten Leute, nicht wie mir damals, wenn ich mir die schönen Schuhe anschaue, schon ein bisschen abgelaufene Sohlen, aber die sehen noch picobello aus, zugeschnürt bis oben. In diesem Schiff kannst du mit denen ohne Probleme ins Wasser stehen. Die sind ein bisschen schwieriger. Sammet, wunderschöne Schuhe. Stiefelettli. Du könntest ins Hochwasser rein. Er hat einen Reissverschluss auf der Seite. Nicht so damals. Leder. Ein Fetzen Leder und 2 Riemenringe um. Die Schuhe waren offene Schuhe. Die Füße sind unweigerlich, egal wo du gelaufen bist. Die Römer haben gute Strassen gebaut, aber die waren staubig. Unweigerlich hat das dreckige Füße gegeben. So hat es zum absolut normalen Anstand gehört, für einen Besucher am Hauseingang eine Schüssel mit Wasser zu haben. Deponieren, damit der Reisende seine Füße erfrischen kann. Hat sich noch gut angefühlt. Einem Gast, musst du dir so vorstellen, einem Gast kein Wasser zur Verfügung stellen, war nichts anderes gewesen als schlicht nicht höflich. Also es ist eigentlich total normal gewesen, dass man Wasser beim Hauseingang, wo immer der sich befunden hat, vorgefunden hat. Magst du dich erinnern an eine Story, die von uns, die das Neue Testament vielleicht ein bisschen noch in Erinnerung haben? Wo Jesus ins Haus kam, ist vom Simon, dem Pharisäer. Ich finde das hochinteressant, wenn ein Mensch einen Namen hat und nachher noch bezeichnet wird, was er für ein Typ ist. Das war der Simon gewesen, und im Fall, dass du das weisst, er war ein Pharisäer gewesen. Das sagt schon einiges. Der Christus ist im Haus von dem Pharisäer und wir wissen den Namen von ihm. Da wird ein gemütlicher Lunch, den sie haben, eine Essensgemeinschaft, wird unterbrochen von einer Frau, die einst eine Prostituierte war. Der Lukas berichtet, ich würde uns den Text gerne in Erinnerung rufen. Der Lukas erzählt folgendes Ereignis. Die Frau geht zu Jesus hin, knündelt zu ihm an. Du kannst dir vorstellen, was das für, sie war offensichtlich bekannt gewesen im Dorf, was das für einen Eindruck gemacht hat. Die Frau knündelt bei ihm an, und sie fängt an zu heulen. Sie weint dermassen, dass die Füße von Christus mit ihren Tränen buchstäblich nass werden. Und dann, was macht die gute Frau? Es ist so beschrieben, mit ihren Haaren trocknet sie die Füße von Christus. Jetzt, der Pharisäer ist ja nicht dumm. Der hat gewusst, wer die Frau ist, und er hat gewusst, was Christus behauptet, wer er sei. Wie ist es möglich, wenn das der Messias soll sein, dass der sich berühren lässt von jemandem, der verunreinigt ist, nach jüdischem Gesetz, pharisäischem Betrachten? Jesus hat genau gewusst, was der Pharisäer gedacht hat. Und er konfrontiert ihn. Und es ist eine Konfrontation, die ich lässig finde. Wie Christen gehen nicht so miteinander um, wie er mit dem Pharisäer umgegangen ist. Und ich denke, gesetzliche Leute, strenge, enge Christen, tun gut, wenn sie manchmal konfrontiert werden mit dieser Einstellung, weil sie schädlich, sie ist tödlich. Und die schärfste Worte, die Christus gesprochen hat, hat er den Pharisäer gegenüber ausgesprochen. Er sagt zu ihm, es fängt locker an, es ist nicht das Thema am heutigen Morgen, aber ich will es euch vor Augen führen, weil das Beispiel illustriert, was Christus nachher macht. Er sagt, Simon, 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 Mann, schau die Frau an. Als ob er sie nicht gesehen hat. Im Fall, Simon, ich bin in dein Haus gekommen. Im Fall, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Im Fall, du weißt so gut wie ich, dass das selbstverständlich wäre. Er sagt, du bist ein unhöflicher Mensch. Aber sieh, Simon, schau noch mal gut, schau die Frau noch mal gut an. Die hat im Fall meine Füße mit ihren Tränen genetzt. Und sie hat sie getrocknet mit ihren ureigenen Haaren. Die grosse, die unfassbare Wertschätzung von dieser Frau hat darauf beruht, dass ihr viel vergeben worden ist. Und wem viel vergeben worden ist, der ist auch anders dankbar. Der Simon hat sich nicht als Sünder gesehen. Das ist sein Problem. Das ist für euch sehr ein Problem. Das Problem von gesetzlichen Persönlichkeiten. Die sehen ihre gravierende Schuld, die sie mit sich herumtragen. Gar nicht erst. Er kümmert sich kein Deut ums Wohlbefinden von Jesus. Kein Deut um das, was normale Höflichkeit gewesen wäre. Jetzt, Walti, du hast das interessant in der Einleitung bereits schon angetönt. Schauen wir es noch ein bisschen genauer an. Füße sind nicht einfach nur Flossen. Ich habe heute Schuhe an, die eine Nummer zu gross sind. Ich habe die geschenkt bekommen und als ich gesehen habe, wie teuer die sind, habe ich gesagt, die trage ich auch, wenn es zwei Nummern zu gross sind. Und sie sind keine bequem. Weil sie zu gross sind, die drücken niemand, ich habe keine Hühneraugen. Die sind bequem. Füße, wenn die bequem sind, strahlen aus nach oben. Leute, die Schwierigkeiten haben mit Füßen, denen siehst du es augenblicklich an, wie es läuft. Ist doch klar. Also auf Anhieb scheint das nicht so offensichtlich zu sein, dass der ganze Körper von unseren Füßen beeinflusst ist. Aber bedenk, in meinem Fall stemmen die 90 Kilo. Dein gesamtes Körpergewicht wird von deinen Füßen getragen. Ein durchschnittlicher Mensch, hast du gewusst, aufaddiert, läuft in seinem Leben dreimal um die ganze Erdkugel herum. Stegeli auf, Stegeli ab. Ich glaube, ich schaffe das nicht so ganz. Ich hocke am liebsten auf den TÜV. Aber das ist so ein Schnitt. Jetzt der Fuß selber, musst du wissen, ist ein komplexes organisches Gebilde. Absolut. Besteht aus 23 Knöcheln und Knöcheli. 33 Gelenke. Hast du das realisiert? In deinen Füßen. 33 Gelenke. In deinen Füßen. In jedem. Über 100 Muskeln und Zähne. Hochkomplexes Gebilde. Ob du realisierst oder nicht, deine Füße repräsentieren dich. Wo immer deine Füße hingehen, muss der Rest von dir auch. Wenn deine Füße wehtun, tut der ganze Körper weh. Übrigens, wenn deine Füße kalt haben, hat nicht nur deine Flossen kalt, einverstanden? Ich kann nicht einschlafen. Ich gehe manchmal im Frühling noch mit einer Bettflasche ins Bett. Weil wenn ich kalte Füße habe, kann ich nicht pennen. Es ist das Ganze von mir, das dann nicht wohl ist. Und wenn die Füße waschst, ist es nicht nur da unten am Südpol dir wieder wohl. Das reimt sogar. Der gesamte Mensch, wenn die Füße super sind, kannst du noch sonst verschwitzt sein. Das hat einen Effekt auf den ganzen Körper raus. Jetzt, weil unsere Füße ja, für ich sage, der demütige Teil, die sind ja immer versteckt oder meistens versteckt, in stinkigen Socken rein. Weil die der demütige Teil sind von unserem Körperwald, das ist der Grund, wieso eine bestimmte Intimität damit verbunden ist. Und die wenigsten Männer gehen jetzt zu einer Pediküre, das machen die Frauen. Es ist etwas sehr Persönliches. Und wenn die gewaschen werden von jemand anderem, erst recht. Und darum reagiert der Petrus so vehement. Und wir sind im 6. Vers von dem Johannes 13, wenn du den Text anschaust. Wir sind Johannes 13 im Vers 6, wo Teilen an ihn kommt, wo Christus, er fängt am Tisch unten an, wo immer der Petrus gesessen ist, er sieht ihn kommen zu ihm. Da wehrt er ihn ab mit Vehemenz. Herr, du willst mir die Füße waschen? Ich glaube, die Betonung ist falsch. Herr, du willst mir die Füße waschen? Er hat vermutlich so gefragt. Du musst wissen, in der griechischen Sprache werden Pronomen da in diesem Satz stärker betont als in der Übersetzung. Ein bisschen in diesem Stil. Wie kann es sein, dass du, ausgerechnet du, meine Füße von jemandem wie mir waschen willst? Der Petrus war der Meinung, das macht keinen Sinn. Er war der Meinung, dass das nicht passt. Da sind irgendwie die Rollen vertauscht. Es müsste doch umgekehrt sein. Ja, es müsste. Wir kommen nachher gleich dazu. Es müsste in der Tat. Übrigens, das ist eines der längsten Gespräche hier im Johannes 13 zwischen dem Petrus und Christus. Und alles, was der Petrus sagt, ist falsch. Er ist der führende Apostel. Alles, was er sagt, ist daneben. Zuerst ist er schockiert im 6. Vers, dann lehnt er kategorisch ab, im 8. Vers seine Füße waschen zu lassen. Und nachher, wie du die richtig gesagt hast, nachher will er ein Vollbad. Wenn er realisiert, hat er es eigentlich erzählt. Also er liegt mit jeder Antwort, die er gibt, liegt er eigentlich falsch. Und seine Weigerung, die wiederholt er. Und er wiederholt sie in der stärksten möglichen Form im 8. Vers. Wenn du dir das anschaust, er sagt im 8. Vers, niemals im Fall sollst du mir Füße waschen. In der Grundsprache sind da mehrere negativ aneinander gekoppelt. Das lautet ungefähr so, du wirst mir niemals je Füße waschen. Nicht jetzt, nicht später und überhaupt nie. Das ist Petrus. Kategorisch. Entscheidung ist gefällt. Das geht nicht so. Das läuft nicht so, meist. Ich mag ihn einfach. Den Typ muss man mögen. Christus reagiert ruhig. Er sagt, wenn ich deine Füße nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dann seine impulsive Reaktion. In dem Fall ein ganz Bad. Der Petrus hat nicht begriffen. Und ich finde das sympathisch, Leute. Weil wir Christen tun oft so, als ob wir alles begriffen hätten. Ha, ha, ha. Der Petrus war näher mit dem Meister verbunden. Er hat viel Zeit mit ihm verbracht. Er war mit ihm tief befreundet und hat vieles nicht begriffen. Natürlich, wir haben das Wort Gottes, wir sehen ein bisschen mehr von den Zusammenhängen heutzutage. Aber es steht uns gut da, unsere Grenzen zu anerkennen. Der Petrus hat nicht verstanden, was abgeht bei dieser Fusswäscherei. Aber er hat wollen, dass Jesus weiss, wie sehr er ihn liebt. Es wirft auf eine innere Einstellung, die er hat, ein Licht. Die Tatsache, dass er nicht verstanden hat, zeigt, dass er innerlich bewegt war. Seine Reaktion zeigt das. Bedenke Simon der Pharisäer, den wir angeschaut haben. Der hat kein Wasser für Christus bereitgestellt. Nicht einmal das. Das zeigt sein kaltes Herz. Das zeigt eindeutig die innere Distanz. Petrus will Christus nachfolgen mit sauberen Füßen und offenbar mit sauberem Herz. Jetzt, du musst noch wissen, das ist auch noch interessant, im Vorspann. Geschichten sollte man ja nicht immer nur isoliert anschauen. Man sollte immer noch schauen, was vorher passiert ist und was hinten dran war. Und das ist da im Zusammenhang ganz interessant. Im Vorspann von dieser Geschichte zeigt sich, dass die Jünger bereits am Essen waren, wo Christus mit dem Fußwaschen anfängt. Jetzt, das hätte vor der Mahlzeit geschehen. Wie die Füße hat man angeschaut. Die sind am Boden gelegen. Wieso, lass mich dich fragen, wieso haben die Jünger gefuttert ohne gewaschene Füße? Lukas erzählt die Geschichte nicht, aber er tut sie ins Timing einsetzen vom Zeitablauf. Und er gibt den Hinweis, ist passiert unmittelbar vorher. Die Jünger kiffeln, wer Priorität hat im Reich Gottes dereinst. Stell dir das vor. Stell dir das vor. Der Apostel geratet sich an dem letzten Abend in dieser denkwürdigen Situation. Geratet die sich in Haare über Prestigefragen. Christen sind auch so. Von lauter Ego-Trip. Christen bewahrt nicht von Ego-Trips. Vor lauter Ego-Trips vergessen die elementarste Höflichkeit, die angebracht war, der Meister muss als Diener kommen und diesen VIPs klar machen, weshalb dass er da ist. Ich finde es interessant, ich finde es amüsant, ich finde es höchst lehrreich. Die Fußwäschung hat eine ganz tiefe Bedeutung. Sie illustriert der Tod von Jesus Christus. Wir müssen nicht die Fusswäschung wiederholen, sondern wir müssen das Bild, das das kommuniziert, in Erinnerung rufen. Und das macht das Abendmahl am besten. Zurück zur Szene während der Mahlzeit. Jesus sagt zu Petrus, er erinnert ihn daran, dass das einmal wird ändern wird. Das, was er jetzt nicht versteht, wieder einmal kapieren. Du verstehst jetzt noch nicht, was ich mache. Aber später kommt die Zeit, wenn die Geschichte abgelaufen ist, wie hast du die Zusammenhänge gesehen? Niemand realisiert die dreckigen Füße, die widerspiegeln von diesen Jüngern, die widerspiegeln den inneren Schmutz der Sünde. Und da wird schnell persönlich. Sünde, die kein Wasser wegwaschen kann, auch in der Taufe nicht, die ein anderes Bild präsentiert. Jesus auf den Knie mit dem Tuch und dem Waschbecken. Handtuch vom Diener illustriert seine Bereitschaft, das zu machen, was wir im Mahl immer wieder periodisch zelebrieren. Sein Leben hingeben bis zum Kreuz. Das Wasser ist in dem Fall ein Bild vom Blut. Christi, das er vergossen hat. Ein Bild vom Blut Jesu Christi, das uns von der Sünde reinigt. Die physische Wäschung, ein Bild von der Inneren, das noch viel gravierender ist. Die Die Waschung steht für das Bad von der Wiedergeburt. Wenn du da bist heute Morgen, das heisst, ich gehöre einfach zu denen, wo zwar gerne um Christen herum ist, ich gehöre gerne zwischen die Predigt, lese einen Andacht, aber wirklich zu diesen Jüngern Jesu würde ich mich noch nicht zählen. Ich bin immer noch bei manchen Fragen einfach auf der Suche. Wenn du in Titus, wir haben es ja an der Wand, im Titus 3 liest, das ist eine fabelhafte Aussage. Titus 3, Vers 5. Dort heisst es, er, Christus, hat uns gerettet. Gerettet. Der innere Schmutz, befreit von dem. Nicht jemand, jetzt macht er ganz klar, wie das nicht geschehen ist, nicht weil wir so gehandelt hätten, wie er das hätte wollen, moralisch korrekt, sondern er macht es klar und deutlich, NGÜ, einzig und allein, aufgrund von seinem Erbarmen, den er mit uns hat. Gott hat Erbarmen. In Christus erbarmt sich der Sohn Gottes. Durchs Bad, da haben wir es, von der Wiedergeburt, was für eine deutliche Formulierung, hat er den Schmutz von der Sünde von uns abgewaschen. Bist du nicht froh, dass das so in der Bibel steht? Ich hätte immer Zweifel, dass ein Teil von dem Schmutz, der immer noch anhängt, nicht gewaschen ist. Er sagt, einzig und allein, durch das eine Bad, die Wiedergeburt die geschieht einmal so wie deine liebliche Geburt, hat er den Schmutz weggewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Die haben zwar immer noch eine alte Natur, zu dem kommen wir gerade noch kurz, aber wir sind neue Menschen geworden. Das ist der Grund, wieso er zum Apostel kann sagen, absolut korrekt, er sagt zum Petrus, wenn ich die Füße nicht wasche, gehörst du nicht zu mir, weil eine Seite von diesem Bild illustriert das Evangelium in purer Form. Das Wegwaschen von all dem Inneren. Unschöne, ungute, beschämende, die uns belastet. Solange Christus nur ein Diskussionsthema ist, nützt es dir nichts, von ihm gehört zu haben. Es genügt nicht zu sagen, ich glaube, dass es eine Person gibt, die mal in Israel gelebt hat, dass der Jesus Geist hat und dass der viel Gutes zu tun hat. Das nützt dir ein alter Hut und mir auch nicht. In selber Nacht in diesem Obergeschoss hat es nichts genützt, zu sagen, ich mag die Idee, dass der Meister der Jünger die Füsse wäscht, aber bitte schön nicht meine. Hat nichts genützt. Solange ein Mensch von Christus getrennt ist, bleibt das Problem hängen. Alle Erkenntnis und alle religiösen Übungen, die wir machen, Anstrengungen, die wir exerzieren, bringen nichts. Der Charles Spurgeon weist auf das an. Er ist zwar nur alter Prediger, aber er hat ein paar fabelhafte Gedanken zwischen dir. Vorteil von Petrus, er zeigt auf, was der Petrus alles für Privilegien hat und dass die einen alten Hut im Kopf haben. Privilegien bringen gar nichts. Er ist demütig geworden. Das ist aus einem arroganten Rüppel ist ein demütiger Mensch geworden. Aber das ist nicht genug im Hinblick auf die Erlösung. Er hat Christus zugelassen, endlos. Er hat seine Wunder gesehen. Das hat ihm nichts genützt für sich persönlich. Die Predigten, die er gehört hat, die ganzen Instruktionen, die er aufgenommen hat, das Wissen hat ihm nichts gebracht, wenn der innere Schmutz immer noch da ist. Er hat mit ihm gelebt, in nächster Nähe, aber das ist nicht genug. Er hat anderen Menschen gedient. Hat er gemacht, aber es hat nicht gemacht. Hat für den Petrus nichts gebracht. Spurgeon sagt, er hat Christus auf dem Berg vor der Verklärung gesehen. Aber Leute, geistliche Höhenflüge bringen es auch nicht. Alles interessante Sachen. Aber das schafft nicht die Reinheit, die es braucht. Er war von Christus begeistert. Aber auch das langt nicht. Der Petrus muss sich demütigen. Er muss sich demütigen und von Christus waschen lassen. Das Bild der Erlösung. Und das ist bei uns genau so. Christus muss das für uns tun. Und wenn ich das erlaube, ist das der Schritt von der Wiedergeburt. Okay, also das ist das Bild vom Evangelium, das Bild vom Tod. Jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Das Bild von dieser Fußwaschung ist auch eine Illustration von der Gemeinschaft. Und die basiert auf ehrlichem Bekenntnis. Jesus kommt in eine Welt von schmutzigen Füßen. Das nehmen wir einfach so zur Kenntnis. Können wir so sagen, Leute, unsere Lebensreise, wärst du nicht mit dem einverstanden, unsere Lebensreise, die verunreinigt uns an jedem einzelnen Tag, den wir verbringen. Sie verunreinigt uns mehr, als wir je denken. Du weißt nie, worauf du dich einlässt. Und in welchem Ausmaß das dein Innere beflecken kann. Wir denken nicht gerne über das nach, wie wir mit Versuchungen umgehen. Aber es stimmt. Egal wie sehr du dich bemühst, sauber zu bleiben, wir sind trotz, sagen wir es so, manche von uns nehmen täglich ein Bad oder gar mehr. Sind wir tiefer verunreinigt, als wir realisieren. Wir fangen jeden Tag, hat einer gesagt, dreckiger an. Und wir hören dann noch dreckiger auf. Das ist der Grund, wieso Jesus zum Petrus sagt, ob schon der schon gewaschen war, dass er es immer noch nötig hat, die Füße waschen zu lassen. Und er macht das deutlich klar, dass da zwei Perspektiven einander gegenübergestellt sind. Er sagt, wer gebadet hat, der ist doch ganz rein, ja. Ihm braucht man aber noch den Staub von den Füßen abzuwaschen, weil die Berührung mit dem Alltag, die bleibt. Zwei verschiedene Worte werden da verwendet für das Konzept vom Waschen. Das eine bedeutet das Vollbad, das ganze Bad. Das andere Wort ist ein total anderes Wort in der Grundsprache. Ist das Wasser von einem Körperteil, Füße, Hand oder Gesicht. Zu Christus kommen ist gleichbedeutend wie ein Vollbad. Einmalig. Wir sind gereinigt Zeitform geworden. Das ist geschehen. Gesamtschuld wegwaschen. Aber wir brauchen die tägliche Teilreinigung. Und da ist das abigmals ideale Illustrationsobjekt. Wie wir täglich irgendwo versagen, brauchen wir die regelmäßige Fußwäschung. Das Bekenntnis mit dem Abigmal, wenn wir es jetzt nachher noch feiern miteinander, da gehört unser persönliches Bekenntnis dazu. Auf jeden Fall. Ich durchleuchte mich. Das Beichtgespräch mit meinem Gott. Wenn ihr es nicht macht, ist unsere Gemeinschaft blockiert. Hat nichts zu tun mit der Erlösung, die geht nicht verloren. Es geht um Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott. Wie persönlich die darf sein, Gemeinschaft untereinander. Wie tief die darf Fuss fassen, buchstäblich. Erlösung, nochmal, ist einmalig und unwiederholbar. Reinigung muss neu geschehen an jedem elenden Tag. Denk an den Verlauf von deinen letzten 24 Stunden. Darf ich es so formulieren, falls du sagst, also du übertreibst. Du übertreibst, wenn dein Lebensstil so ist, meinen ist anders. Machen wir einen kleinen Quiz miteinander. Ist verstanden? Auch zum Schauen, wo du dich vielleicht könntest auch einordnen. 24 Stunden von deinem Leben. Du hast Sachen gesagt, ich wäre fast sicher, in den letzten 24 Stunden, die gescheiter nicht gesagt hättest. Überleg. Eine scharfe Lippe. Eine zynische Bemerkung. Manche Christen können so zynisch sein. Ein verletzendes Wort. Nicht nur das. Durch Sachen gedacht, die gescheiter nicht gedacht hättest. Einverstanden? Nicht nur das, du hast Sachen gemacht, die du vielleicht besser nicht gemacht hättest. Oder aber du hast Sachen nicht gemacht, die du hättest sollen machen. Irgendjemand falle ich da in der Raster garantiert drin nie. Und dann, am Schluss, muss ich doch bekennen, wenn wir es abends mal jetzt vier miteinander, bitte, nimm das einfach in deinem eigenen Herz auf und beweg's. Du bist nicht der Modellchrist. Und ich genauso wenig, wie wir uns einbilden. Vom Luther stammt ein Zitat, das ich euch gerne noch in Erinnerung rufen. Der Luther hat einmal gesagt, Zitat, sündige tapfer. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, so ein komischer, der sieht komisch aus und er war komisch. sündige Tapfer? Ein total kurioses Statement. Verständlich wird das erst im Kontext von dem, was er gesagt hat. Er hat nämlich einem Freund von ihm geschrieben, am Philipp Melanchthon. Und der Philipp Melanchthon war von Versagensängst geplagt. Und ihm schreibt er in einem Brief, datiert 1. August 1521. Ich lese uns aus dem Brief einen kurzen Abschnitt raus. Der Luther schreibt seinem Freund am Melanchthon, hüt dich, dass du niemals nach einer so grossen Reinheit trachtest, dass du dich nicht als Sünder mehr siehst oder gar kein Sünder mehr sein willst. Ui! Hüt dich davon! Auch nur das Gleiche zu tun. Weil Christus wohnt nur in Sünder, sagt er. Das ist die einzige Sorte, die es gibt. Wenn wir durch unsere Bemühungen, Luther an Melanchthon, wenn wir durch unsere Bemühungen und Trübsal zur Ruhe vom Gewissen kommen müssten, wozu wäre er dann gestorben? Kannst du es rauchen, wenn du es selber schaffst? Deshalb wirst du nur in ihm durch getroste, lass gut zu, deshalb wirst du nur in ihm durch getroste Verzweiflung an dir und deinem Werk Frieden finden. Ich finde das unverschämt. Überdies wirst du lernen, dass er gleich wie er dich angenommen und deine Sünden zu den seinen gemacht hat, auch seine Gerechtigkeit zu den deinen machen wird. Das heisst, du musst dich nicht selber sündenlos machen. Du darfst und du sollst an dir verzweifeln, weil du auf die alleinige Gerechtigkeit Christus vertrauen darfst und darin Frieden findest. Bist also ein Sünder und sündiger Tapfer. Jetzt verstehe ich es. Aber noch tapferer, der Schlusssatz ist nicht fertig, den muss man auch noch lesen. Noch tapferer Glaub und freu dich in Christus, der der Sieger über Sünde, Tod und Welt ist. Das Zitat ist Gold wert. Am Luther sein Rat, stand dazu, dass du ein Sünder bist und bleibst. Du bleibst es, die Frömmste von uns. Jämmerliche Sünder retten durch Gnade nicht mehr als das. Schau den Sünden unerschrocken ins Gesicht. Mach vor dem Abgrund vor deinem Leben nicht kehrt. Schau mutig ab in den Abgrund, weil dort ist Christus, hat einer gesagt. Dort findest du den rettenden Christus. Beim Luther ist es bei seinem Rat darum gegangen, dass die Sünde nicht nach ihr verdrängt wird. Die muss bekannt gemacht werden. Die muss bekannt werden. Sonst zerfrisst sie deine Seele. Hat nichts zu tun mit der Erlösung, hat alles zu tun mit Gemeinschaft. Darum betet der David, Psalm 51, so. Der David sagt, Gott, reinige mich von meiner Schuld, der täglichen. Dann bin ich wirklich wieder sauber. Wäsch meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder weiss wie Schnee. Ich finde, dass er so einen tollen Psalm hat. Riesenmischbot, einer der Grossen im Alten Testament, und hat Ruf sein Gewissen gefunden. Denk nochmal dran, im Kontext der Fußwäschung haben die Jünger untereinander gestritten, wer der Grösste ist. Arroganz hat die entzweit. Sünde vom Alltag. Und Jesu Illustration mit dieser Fußwäschung zeigt den Dienst der Vergebung. Und so ist es Abendmahl. Es sich hinterfragen, wem sollte ich vergeben? Analog zur Bitte im Unser Vater. Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir. Wie auch ich. Meinen Schuldigen vergeben. Das ist der größte Dienst, den du jemandem kannst gewähren. Hey Jesus, wir danken dir, wir müssen einander nicht Füße waschen. Es geht nicht um das. Das wäre eine billige Demo. Ohne jede Bedeutung. Du hast ja ein Abendmahl gegeben. Das Bild von der Ein für allemal Waschung. Einerseits. aber auch das Bild. Nicht nur vom Christ werden, auch vom Christ sein. Und Jesus, da brauchen wir Vergebung. Das sind diejenigen unter uns, die sehr wohl gut daran tun. Und ich gehöre zu denen. Sich selber hinterzufragen. Wo habe ich Menschen verletzt mit meiner Art? Wo ist meine scharfe Lippe? Wo sind meine unüberlegten Worte? Wo sind meine ultra-zynischen Bemerkungen? Wo ist meine totale Gleichgültigkeit anderen gegenüber? Zum Stein des Anstosses geworden. Jesus, vergib mir. Danke, dass dein Blut illustriert im Wein, im Traubensaft. Dein Körper illustriert im Brot. Uns daran erinnert. Du hast alles gemacht. Deine Vergebung, die gewährst du. Auch da, wo wir täglich dreckige Füße bekommen. Danke dir dafür. Und ich will dich bitten, dass du jetzt bei jedem Einzelnen von uns in den nächsten 2-3 Minuten die Stille von unserem eigenen Herz, das Bekennen, das Betroffensein von dem, was nicht so ist, wie es sollte in unserem Leben, du könntest deutlich machen. Bitte red zu uns. Wir danken dir. Amen. Währenddem du in der Stille von deinem eigenen Herz die Frage stellst, was gibt es, was ich auf den Tisch legen sollte, legen, möchte ich bitten, dass die Truppe uns das Brot verteilen tut. Darf ich euch bitten? Du könntest, wenn der Teller durch die Reihe geht, einfach das Brot nehmen und wir warten aufeinander. Wenn du als Gast da bist und du sagst, ich bin noch nicht ganz so weit, mach das gar nicht. Land an den Teller einfach an dir vorbeigehen. Oder noch besser. Noch besser. Wie wär's, wenn du würdest sagen, das Abendmahl. Das Abendmahl soll der Wendepunkt sein in meinem Leben. Ich will Christus vertrauen. Ich will mich von ihm waschen lassen. Einmalig. All der Dreck über all die Jahre. Weggespielt. Das Blut vergossen am Kreuz von Jesus Christus bewirkt das. Dann kannst du dem Mann genauso teilen. Indem du das Brot isst, freu dich, dass dir vergehst. Indem du den Becher trinkst, frag dich, wem habe ich Mühe zu vergeben? Was hindert mich, den Dienst zu tun, den Christus an mir da hat? Jesus, was so einfach ist, um darüber zu reden. ist so schwierig zum Leben? Vergebung. Du hast sie uns gewährt. Und wir sind nicht bereit, so oft sie anderen zu gewähren. Hilf uns. Hilf uns. Schenk uns, dass wir deine Gnade weitergeben dürfen, die du uns gewährt hast. Wir bitten dich heute Morgen für all diejenigen von uns, die in Gefahr stehen, verbittert zu werden, hartherzig zu werden. Für all diejenigen von uns, die Barrieren errichten, anderen Menschen gegenüber. Und in dieser Kernfrage von unserem Glauben grosse Mühe bekundet. Ich gehöre auch zu denen, Herr Jesus. Hilf uns. Hilf mir. Und wir danken dir, dass du uns dort trägst, wo unsere Schwachheit gross ist. Amen. Du dürftest den Becher auf die rechte Seite übergeben, dass wir die wieder einsammeln könnten. Und dann würden wir den Gottesdienst beschliessen. Andi, dürfte ich dich bitten, dass du uns nochmal, weil es haben etliche von uns die Leitung zu dem Gottesdienst verpasst. Und ich finde das schade. Nicht nur, weil der Andi sich grosse Mühe gibt, aber weil es eine innere Vorbereitung ist auf das, was kommt. Und die Präsentation aus dem Psalm 23, Andi, wenn du die uns nochmal präsentieren willst, schauen wir die uns gerne nochmal an. Der Herr ist mein Hirte, mir und dir wird nichts fehlen. Wunderbare Verheißung. Danke, dass du gekommen bist. Du bist herzlich eingeladen, über oben, um noch etwas zu verweilen. Wir werden verwöhnt. Danke der Truppe, die vorbereitet hat. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag.